Unser Mund ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, erkauft ein Leben lang. Das war ein sehr guter Hinweis auf das, was wir jetzt auch gleich hören werden. Und zwar geht es in dieser Predigt um das Erleben, zunächst einmal um das Erleben des Volkes Israel, die Kinder Israels, die aus dem Exil in Babylonien, aus der Gefangenschaft in Babylonien herausgekommen sind, zurück in ihr Land, zurück nach Jerusalem. Und da war ihr Mund voll Jubel. Ich möchte, dass wir dazu lesen, Psalm 126. Ein Wallfahrtslied. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückbrachte, da waren wir wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir sind fröhlich geworden. Herr, bringe unsere Gefangenen zurück wie die Bäche im Negev. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Garben. In diesem Psalm wird eben das beschrieben, wie es den Kindern Israel ging, als sie aus dieser Gefangenschaft in Babylon zurückkamen. Sie waren ja dort 58 Jahre lang gewesen, nachdem Nebukadnezar das Jerusalem eingenommen hatte und dann einen Teil des Volkes mit sich geführt hat nach Babylon. Ja, und es waren bei weitem nicht alle, es war eigentlich immer ein relativ kleiner Teil, der dorthin geführt wurde, aber sie lebten dort im Exil und es war für sie nicht schön, kein Grund zum Jubeln, wahrlich nicht. Dann im Jahr 539 vor Christus, als Perserkönig Kyros Babylonien eingenommen hat, da hat er dann den Erlass gemacht, dass alle Juden zurückkehren dürfen in ihr Land. Also unmittelbar war das sozusagen, sofort nachdem er dort die Herrschaft übernommen hatte. Und dann sind sie zurückgegangen. Aber wie sie sich dort gefühlt haben in Babylonien, das wird sehr gut auch in dem Psalm 137 deutlich. Das ist ein Blatt weiter hinten, wer es lesen will. Psalm 137, die ersten sechs Verse. An den Strömen Babels saßen wir und weinten. Wenn wir an Zion gedachten, an den Weiden, an die dort sind, hängten wir unsere Lauten auf. Denn die uns dort gefangen hielten, forderten von uns, dass wir Lieder singen und unsere Peiniger, dass wir fröhlich seien. Singt uns eins von den Zionsliedern. Wie sollten wir ein Lied des Herrn singen auf fremdem Boden? Vergesse ich dich, Jerusalem, so erlahme meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich nicht an dich gedenke, wenn ich Jerusalem nicht über meine höchste Freude setze. Das drückt schon etwas aus, nicht von dem, wie sie da empfunden haben. Sie haben relativ viel Freiheit gehabt dort. Sie konnten Handel treiben, sie konnten sogar Sklaven halten. Man hat ihnen also viel eigentlich Freiheit eingeräumt in Babylonien, aber das konnte sie nicht glücklich machen, weil sie waren nicht in Jerusalem, sie waren nicht in Judäa, nicht in ihrem Land. Und in der Gefangenschaft gab es keinen Grund zum Singen, ganz im Gegenteil. Das hätten sie als einen Verrat an Jerusalem empfunden. Anders bei der Rückkehr, da gab es Grund zum Lachen, zum Singen. Nun, dieser Text hat mit Sicherheit einen prophetischen Charakter. Er spricht nicht nur von der Rückkehr nach Babylon, sondern er spricht auch von etwas, was noch weit voraus lag, zu diesem Zeitpunkt, wo das aufgeschrieben wurde. Es wurde zwar in der Vergangenheitsform geschrieben, aber das war sehr üblich, dass Propheten Dinge die in der Zukunft lagen, in der Vergangenheitsform geschrieben haben. Ich möchte Jesaja 53 benennen. Als Beispiel heißt es, er war verachtet, wir haben ihn nicht geachtet, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen und so weiter. Wir sehen es immer Vergangenheitsform, obwohl die Erfüllung 600 Jahre später erst geschah. Also das ist normal. Sie sprechen von zukünftigen Ereignissen aus der Sicht eines Menschen, der darauf zurückschaut. Das heißt, ihre Prophetie geht gewissermaßen noch etwas über das Ereignis selbst hinaus. Ich bin überzeugt, dass Psalm 126 mehrere Erfüllungen hat. Eine davon war sicher die Rückführung Israels aus dem babylonischen Exil. Eine ganz wesentliche, wenn auch noch nicht die letzte wahrscheinlich Erfüllung wird sein oder war die Rückkehr der Juden in ihr Land in diesem Jahrhundert. Am 29. August versammelte sich 196 Delegierte aus 16 Ländern im Basler Casino zum ersten Zionistenkongress. Ein österreichisch-ungarischer Journalist, Theodor Herzl, hatte eine Vision. Es war die Schau von einem eigenen Judenstaat. Er hatte diese Vision in einem Traktat formuliert. Diese Idee, dieser Gedanke, der war ja so etwas von abwegig. Das kann man gar nicht deutlich machen, wie abwegig. Herzl schrieb nach diesem Kongress in sein Tagebuch folgende Worte: In Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Wenn ich das heute laut sagte, würde mir ein universelles Gelächter antworten. Vielleicht in 5 Jahren, jedenfalls in 50 Jahren, würde es jeder einsehen. Genau 50 Jahre später beschlossen die Vereinten Nationen, in Palästina einen jüdischen Staat einzurichten. Und es dauerte noch ein paar Monate, bis dann David Ben-Gurion am 14. Mai 1948 den Staat Israel ausrufen konnte. Also Herzls Vision war exakt in Erfüllung gegangen. Mitte Mai, 14. Mai dieses Jahres, feierte der Staat Israel seinen 70. Geburtstag. Ich meine, das ist durchaus Grund, über dieses historische Geschehen mal nachzudenken, zumal es sich hier nicht um einen beliebigen Teil der Völkergeschichte handelt, sondern um eine Erfüllung von langer Zeit vorhergesagter Heilsgeschichte. Gott hat dafür gesorgt, dass dieser Staat Israel gegründet werden konnte. Menschlich gesehen wäre es unmöglich gewesen. Und das sollten wir als Christen verstehen. Das sollten wir auch uneingeschränkt bezeugen. Es geht nicht um einen schwärmerischen Philosemitismus, den es ja auch im christlichen Umfeld gibt, gell? Sondern es geht um eine biblische Einordnung der Zeitgeschichte. Wir müssen nicht alles gutheißen, was israelische Politiker entscheiden, aber wir müssen dennoch uneingeschränkt hinter der Existenz des Staates Israel stehen, weil wir uns sonst gegen Gott stellen würden. Die Rückkehr der Juden in ihr angestammtes Land, das sie vorher übrigens Stück um Stück für Geld gekauft haben, das wird heute nicht mehr gesagt. Das vollzog sich, an verschiedenen Einwanderungswellen, genannt Alia. Die Alia ist eine Geschichte aus furchtbaren Tragödien und Katastrophen. Tausende von jüdischen Menschen kamen bei Schiffsunglücken ums Leben. Diejenigen, die die Rückkehr geschafft haben, die küssten den Boden, als sie in Palästina ankamen. Da war ihr Mund voll Lachens und ihre Zunge voll Jubel. Wer diese dramatische Geschichte nachvollziehen möchte, dem rate ich, das Buch Exodus von Leon Uri zu lesen. Wer die Geschichte der Alia studiert, der noch nicht zu Ende ist, er muss zugeben, dass da Wunder über Wunder geschehen sind. Da hat man mit einer Luftbrücke über 40.000 jemenitische Juden heimgeholt. Menschen, die dort noch fast wie in der Steinzeit lebten. Oder die Jugend Alia, mit der hunderttausende Kinder aus allen Ländern der Erde zurückgeholt wurden. Oder die Heimholung der Falaschen. Ein schwarzhäutiger Juden, die vorwiegend aus dem Stamm Levi, die in den Hungergebieten des Sudan, des Südsudan und Äthiopiens lebten und als Nachfahren der Königin von Saba gelten. Und so können wir weitermachen. In Vers 2 heißt es, dass man unter den Nationen sagen wird, der Herr hat Großes an ihnen getan. Und in der Tat kann man da nur staunen. Die Antwort der Juden darauf ist wie eine Bestätigung, der Herr hat Großes an uns getan, wir sind fröhlich geworden. Und dann die Bitte, Herr, bringe unsere Gefangenen zurück, wie die Bäche im Südland. Das ist ein sehr anschauliches Bild für Menschen, vor allem die im Südland von Juda lebten. Dort waren nämlich die Bäche die meiste Zeit ausgetrocknet. Da war überhaupt kein Wasser drin. Man konnte ihre Mulden als Wege benutzen, was übrigens heute immer noch der Fall ist. Ja, da kann man Wanderungen machen über diese Bachrinnen. Aber wenn die Regenzeit kam, dann schwollen diese Bäche innerhalb kürzester Zeit zu reißenden Strömen an. Und das Bild hatte der Psalmist vor Augen. So sollten die Gefangenen Judas zurückgebracht werden. Und in Versen 5 bis 6 lesen wir, die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Wer weinend hingeht und trägt den Samen zur Aussaat, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Garben. Also wer die leidvolle Geschichte des jüdischen Volkes in den Jahrhunderten der Zerstreuung kennt, der weiß, dass das wirklich eine Tränensaat war, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Psalmist bleibt aber nicht bei der bedrückenden Rückschau stehen. Er schaut nach vorne. Er sieht, dass diese Tränensaat einmal eine reiche Ernte einbringen wird. Und jeder, der die biblische Prophetie kennt, vom tausendjährigen Friedensreich etwa, der wird das auch wissen. Aber das ist die eine Seite dieses Psalms. Ich möchte aber jetzt den Text doch noch auf eine andere Art angehen und sehen, was er uns als Christen heute zu sagen hat. Denn es gibt ja zwischen dem Volk Israel und dem neutestamentlichen Volk Gottes und uns als Erlöste einige Parallelen. Und zunächst einmal können wir durchaus sagen, dass auch wir vor unserer Bekehrung, dass wir Gefangene waren. Wir waren Gefangene Satans. Aber durch die Bekehrung und Wiedergeburt wurden wir dieser Gefangenschaft entrissen und wir wurden in die Freiheit der Kinder Gottes geführt. Bei unserer Bekehrung waren wir in gewisser Hinsicht, könnte man sagen, auch wie Träumende. Oder? Da ist etwas an uns geschehen. Wir konnten das nicht erklären. Wir konnten es damals nicht erklären und wir können es auch heute nicht erklären, was da eigentlich passiert ist. Es war etwas Außergewöhnliches, etwas Großartiges, dass wir gerade so meinten zu träumen. Es war ja einfach zu schön, um wahr zu sein, dass wir ein ewiges Leben haben sollten, dass unsere ganze Lebensschuld getilgt sein soll, dass wir Kinder Gottes, Geliebte des Herrn sein sollten, um Jesu Willen. Aber das Beste ist, es war kein Traum. Es war Tatsache und ist immer noch Tatsache. Und da gibt es kein böses Erwachen, wie das bei einem schönen Traum der Fall sein wird. Von einer solchen Erfahrung schreibt Jesaja mal in anderem Zusammenhang aber. Und es wird geschehen, wie der Hungrige träumt, der esse. Und wenn er erwacht, ist sein Verlangen ungestillt. Oder wie der Durstige träumt, der trinke. Und wenn er erwacht, so ist er matt und seine Seele lechzt. Wir kennen das, denke ich, alle, oder? Da hat man mal einen richtig schönen Traum gehabt, was Schönes geträumt und dann wacht man auf und sagt sich, ach schade, es war nur ein Traum. Aber die andere Seite gibt es natürlich auch, gell, dass man beim Erwachen sagt, gut, dass das nur ein Traum war. Ja. Träume sind Schäume, heißt es. Sie lösen sich auf, wie sich Schaum auf einer Wasserfläche auflöst. Aber das, was wir erfahren haben, liebe Geschwister, ist ja kein Schaum. Es ist Realität. Unsere Freude bleibt. Auch unser Mund ist voll Jubel und unsere Zunge. Oder nicht? Also jedenfalls haben wir Grund dazu, denke ich. Wenn wir nicht, wer dann, frage ich mich. Ja, natürlich, wenn Deutschland in Russland Fußballweltmeister geworden wäre, dann würden die Deutschen lachen und jubeln. Gar keine Frage. Aber was nützt ihnen das? Ist doch ein fragwürdiges Glück, oder? Ein wenig dauerhaftes mit einem kurzen Verfallsdatum. Unsere Freude bleibt. Weil sie eine Freude ist, die ihren Ursprung in der Ewigkeit hat und auch wieder in die Ewigkeit hineinreicht. Doch das muss auch gesagt werden, Christenleben ist nicht nur Freude. Da gibt es auch schwere Zeiten, da gibt es körperliches und seelisches Leiden, Prüfungen und Anfechtungen, tja, Tränen, die mit Tränen sehen. Aber hast du dir schon mal überlegt, ob nicht deine Not vielleicht eine Saat ist, die einmal gute Frucht hervorbringen kann? Es kann eine Hilfe sein, wenn wir unsere Not nicht immer nur als etwas sehen, was uns eine Last ist, was uns bitter und unzufrieden und unglücklich macht, sondern wenn wir einfach mal darauf schauen, was sie in uns an Glaubensreife und Frucht bewirken kann. Nämlich dann, wenn wir sie aus Gottes Hand annehmen. So kann die Tränensaat zu einer Freudenernte werden. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Darum möchte ich, dass wir uns besonders über die Verse 5 und 6 noch einige Gedanken machen. Und ja, sehen, was sie mit uns zu tun haben. Verse 5 bis 6, da ist ja die Rede von Saat und Ernte. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Garben. Hier geht es um ein Bild aus dem täglichen Leben der Israeliten damals, oder? Sie haben gesät, sie haben geerntet und das ist bei uns auch nicht anders, ja? Und wir alle, da brauchen wir keine Landwirte sein oder einen Garten haben, wir alle wissen um den Zusammenhang von Saat und Ernte, oder? Drei Prinzipien zu diesem Zusammenhang möchte ich ansprechen. Erstes Prinzip, nur wer sät, wird auch ernten. Das ist ein Naturgesetz. Es sei denn, wir würden wilde Beeren sammeln als Ernten bezeichnen. Aber das ist es nicht. Nur wer sät, wird ernten. Dazu eine kleine Geschichte. Ein junger Mann hatte einen Traum. Er betrat einen Laden. Hinter der Lade sah ein Engel. Hastig fragte er ihn, was verkaufen Sie, mein Herr? Der Engel gab ihm freundlich zur Antwort, alles, was Gott von Ihnen will. Der junge Mann sagt, dann hätte ich gern, dass ich meinen Eltern gegenüber ein gutes Zeugnis bin und dass es in unserer Gemeinde lebendiger wird. Ja, und dass ich Sieg habe in meinen Liebsten und dass ich meinen Arbeitskollegen in Liebe begegnen kann. Da fiel ihm der Engel ins Wort und sagt, Moment, entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben mich falsch verstanden. Wir verkaufen hier keine Früchte, wir verkaufen nur den Samen. Ist es nicht so, wir würden alle doch gerne ernten, ohne säen zu müssen? Was ist nötig, um zu säen? Natürlich Saatgut, klar. Aber daran mangelt es uns nicht, wahrlich nicht. Ich glaube nicht, dass Christen deshalb so wenig Frucht haben in ihrem Leben, weil sie zu wenig zu geben haben. Denn wenn es darum geht, zu sehen, dann dürfen wir in die vollen Säcke Gottes greifen und diese Säcke werden auch nie leer. Also woran liegt es dann? Ich glaube, es liegt daran, dass man beim Sehen loslassen muss. Stellt euch einen Bauern vor, der zu geizig ist, seine guten Weizenkörner einfach so aufs Feld zu werfen, der sich sagt, also dafür ist mir mein guter Weizen doch zu schade, also den esse ich doch lieber. Sehen ist mit Opfer verbunden. Wir können durchaus sagen, Sehen ist eine Tat der Hingabe. Es kam übrigens schon mal vor, dass die Regierung eines Landes bei einer Hungersnot aufgrund einer längeren Dürre Saatgut an die Bauern ausgegeben hat. Und die Bauern haben das dann aufgegessen, weil sie so Hunger hatten. Säen ist aber auch eine Tat auf Hoffnung. Wer würde schon sein gutes Korn auf den Acker werfen, wenn er nicht Hoffnung hätte, später ernten zu können, oder? Die Ernte unseres Lebens werden wir vielleicht in dieser Lebenszeit nie zu sehen bekommen, aber doch vielleicht einen Teil davon. Trotzdem sollten wir säen, in der Hoffnung, dass die Ernte nicht ausbleiben wird. Auch wenn sie vielleicht erst vor dem Richterstuhl Gottes, vor dem sogenannten Preisrichterstuhl, wenn sie uns erst da vor Augen geführt wird. Säen ist auch eine Tat des Glaubens. Es braucht natürlich Glauben, wenn man säen will. Zunächst einmal scheint Säen ja Verlust zu sein. Man gibt etwas Wertvolles aus der Hand, ohne unmittelbar ein Ergebnis zu sehen. Doch wir haben die Verheißung, dass wir vielfältig empfangen werden. Jesus sagt, Matthäus 19, 29, und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Die Verheißung ist klar. Hundertfaches Ergebnis. Das ist eine Investition, die sich lohnt. Also jeder Geschäftsmann wäre bereit, einiges zu investieren oder alles zu investieren, wenn er sicher wäre, dass er einen hundertfachen Gewinn macht. Aber eben, die Sicherheit, die kommt aus dem Glauben. Ich muss schon dran glauben, denn ich werde es erst dann sehen, wenn ich gesät habe und die Ernte da ist. Ja. Zweites Prinzip, wie viel man sät, so viel wird man ernten. Auch das ist in der Natur weithin so. Wer viel Saatgut ausgibt, der wird wahrscheinlich auch viel ernten. Und einer, der nur spärlich sät, der wird auch spärlich ernten. Aus diesem Zusammenhang wird von Paulus auch in 2. Korinther 9, 6 hingewiesen, wo er schreibt, das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. In der Welt gilt es anders, oder? In der Welt gilt, wer spart, wird reicher. Und wer mit vollen Händen ausgibt, der wird ärmer. Und das stimmt ja durchaus bis zu einem gewissen Grad in Bezug auf das natürliche Leben. Aber man sagt ja nicht ohne Grund, von den Reichen kann man das sparen lernen. Aber im Reich Gottes wird dieser Zusammenhang auf den Kopf gestellt. Da heißt es, wer viel gibt, der wird viel Segen empfangen oder mehr Segen empfangen und reicher werden als einer, der wenig gibt. Und dann das dritte Prinzip, was man sät, das wird man ernten. Also hier geht es um die Qualität. Wenn wir vorhin von der Quantität gesprochen haben, geht es hier um die Qualität. Wer Möhren sät, der wird keinen Kohlrabi ernten, oder? Das ist schon klar. Wer Gutes sät, wird Gutes ernten. Wer Schlechtes sät, wird Schlechtes ernten. Dieses Prinzip gilt in der Natur und auch bei uns Menschen. Und so manches, was die Menschen heute an Katastrophen erleben, ist hausgemacht, ist Ernte dessen, was sie zuvor gesät haben. Immer wieder hört man und liest in der Zeitung von einem schrecklichen Bergrutsch mit vielen Toten. Da hat man die Berghänge jahrzehntelang gnadenlos abgeholzt, da hat man um des Profits willen unkontrolliert alles verbaut und irgendwann rächt sich die Natur, wenn man das so sagen darf. Und dann bekommt man die Quittung. Wenn Menschen verantwortungslos und egoistisch leben, dürfen sie sich hinterher nicht beklagen, wenn die Zeit der Ernte da ist. In Galater 6 ist diese Warnung als Tatsache, auch diese Tatsache als Warnung besser gesagt, angesprochen in Galater 6, ich lese die Verse 7 bis 8. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Also hier sehen wir auch im Bereich dessen, was unser geistliches Leben angeht, dass dasselbe Prinzip herrscht. Ja, was man sät, das wird man ernten. Wir beklagen uns ja über so manche Nöte, die wir selbst durch fleischliches Handeln in unser Leben gebracht haben. Wir hadern sogar mit Gott, als hätte er die Nöte verursacht. Aber wisst ihr, vieles von dem ist nichts anderes als einfach die natürliche Konsequenz unseres Handelns. Und das müssen wir einfach dann auch zur Kenntnis nehmen. Da müssen wir einfach auch immer ehrlich sein und sagen, ja, okay, ich habe das so und so gemacht und jetzt habe ich die Rechnung recht so. Jetzt muss ich das auch hinnehmen, oder? Eigenes Gewächs. Damit komme ich zur entscheidenden Frage, sind wir bereit, unser Leben zu einem Saatkorn zu machen? Was es heißt, das eigene Leben in den Acker zu geben, damit Frucht wachsen kann, das hat uns der nächste Herr Jesus vorgelebt. Er sagt von sich, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Johannes 12, 24. Er war das Weizenkorn, das in den Acker der Welt gelegt wurde, um zu ersterben. So wie ein Weizenkorn im feuchten Boden aufplatzt. Man hatte in ägyptischen Pharaonengräbern Weizenkörner gefunden, die dort schon über 3000 Jahre gelegen haben. Man hat sie in feuchte Erde gelegt und die sind aufgegangen und es ist eine Pflanze gewachsen. Tatsächlich. Erstaunlich, ne? Aber solange 3000 Jahre ist nichts passiert. Weil ein Weizenkorn muss erst ersterben, muss erst aufplatzen, damit es Frucht bringen kann. Und wenn wir nicht in unserem eigenen autonomen Wollen und Streben absterben, dann werden wir ohne Frucht bleiben, Geschwister. Das ist das Geheimnis der Frucht. Es wäre ja Johannes 15, wäre eigene Predigt natürlich, wie wir Frucht bringen. Aber darum geht es. Es bedarf auch in unserem Leben eines Zerbruchs, damit Leben und Frucht werden kann. Ein Beispiel dafür ist der Paulus. Lass uns vielleicht da nach 2. Korinther aufschlagen, 2. Korinther 4, 7 bis 11. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch. Wir brauchen nicht zu befürchten, dass wir bei solcher Hingabe zugrunde gehen. Sicher, der äußere Mensch mag dabei verbraucht werden. Paulus beschreibt das ja auch in 2. Korinther 4, 16, in Vers 16 hier. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Paulus, können wir sagen, war wie eine Kerze, die anderen Licht gibt und dabei sich selbst aufbraucht. Aber wie nutzlos ist doch eine Kerze, die nie angezündet wird, ja? Die bleibt zwar immer so groß, wie sie ist, aber verstaubt und was weiter schlimmer ist, die verfehlt den eigentlichen Zweck ihres Daseins. liebe Geschwister, wenn wir nicht das tun, wozu Gott uns geschaffen hat, dann verfehlen wir den Zweck unseres Daseins. Und wozu hat Gott uns geschaffen? Das wird im Jesaja-Buch einmal gesagt, nämlich, dass wir zu seiner Ehre geschaffen sind. Und wenn wir nicht zu seiner Ehre leben, dann werden wir nicht den Zweck erfüllen, für den wir geschaffen sind. Das heißt, unser Leben wird nicht wirklich sinnvoll sein. Damit wir sehen, dass Frucht durch die Saat des eigenen Lebens nicht nur biblischen Glaubensheroen vorbehalten ist, ja, sondern eigentlich in jedem Christenleben möglich sein kann, ganz normalen Christen, so wie ich und du und ja. Da möchte ich eine Geschichte aus der Missionsgeschichte, ein Beispiel aus der Missionsgeschichte anführen. Es betrifft den bekannten Sumatra-Missionar Ludwig Nommensen. Er lebte von 1834 bis 1918. Er war ein ganz normaler Christ wie du und ich. Das war kein Glaubensheld. Nommensen besuchte einmal tief im Urwald in Sumatra ein abgelegenes Batak-Dorf. Die Batak waren zu dieser Zeit noch Kannibalen. Und vor ihm, man hat ihn ja schwer gewarnt und man hat ihm verboten, ins Innere zu gehen, aber er hat sich diesem Verboten widersetzt und ist doch hineingegangen ins Innere von Sumatra. Und da waren vor ihm schon Missionare getötet worden und verspeist worden. Das wird in der Missionsgeschichte so berichtet. Aber Nommensen gewann ihr Vertrauen. Und abends saß er mit den Männern um das Feuer und erzählte von Gottes Liebe zu den Menschen, von Jesus und seiner Hingabe. Da sagt der Häuptling zu ihm, du, wer bist du denn? Ein Reiskorn hingestreut. Und die Hühner kommen und fressen es auf. Schweigen. Dann sagt Nommensen, wenn aber der Mann, der die Reiskörner hingeworfen hat, die Hühner verjagt. Ludwig Nommensen ist auf der kleinen Insel Nordstrand geboren. Er wird mit 12 Jahren todkrank. Er ist von einem Pferdehoffuhrwerk überfahren worden. Beide Beine waren zerquetscht. Er kämpfte monatelang. Ging es um Leben und Tod. Er sollte eigentlich das Bein amputiert werden. Aber er glaubte, dass Gott ihn heilen werde und wollte das nicht. Und er hat auf dem Krankenbett Gott versprochen, wenn ich gesund werde, werde ich Missionar mit 12. Nun, als 20-Jähriger ist er dann der Missionsgesellschaft beigetreten und erst als 30-Jähriger war es ihm möglich, sein Versprechen einzulösen. Geht nach Sumatra und ist dort wie ein Reiskorn hingestreut. Aber Gott, der ihn gesandt und zubereitet hat, der verscheucht die Hühner und Nommensen bleibt bewahrt. Und als er mit 84 Jahren zu Gott heimgeht, gibt es 180.000 Christen auf Sumatra und ca. 500 Gemeinden. Und heute zählt die Tobak Batak Kirche 2,5 Millionen Glieder. Ein ganz normaler Christ, der einfach nur geglaubt hat, dass Gott ihn schon bewahren wird und sein Versprechen einlösen wollte. Oft mag sich der Christ in der Welt so vorkommen, wie hingestreut, preisgegeben. Aber Gott, der ihn hingestreut hat, der hält seine bergende Hand über ihn und er wacht über seinem Ausgestreutsein und Gesandtsein. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Sagt Psalm 34, 8. Bist du, bin ich. Also sind wir bereit, unser Leben zu einem Saatkorn zu machen? Wenn wir bereit sind, unser eigenes Leben zu verlieren um Jesu Willen, dann werden wir die Ernte unseres Lebens bis ins ewige Leben bewahren, hinein erhalten. Da muss ich nicht unbedingt nach Sumatra in die Mission gehen. Das kann ich auch hier in Kempten. Vielleicht fange ich in meiner eigenen Ehe an. Was sagt der reiche Mann in dem Gleichnis Jesu? Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und ich will darin alles, was mir gewachsen ist, meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Das sagt der Mann. Und was sagt Gott? Du Narr. Du Narr. Und wisst ihr was? Das könnte sein, dass er das auch jemand von uns sagt, wenn wir uns nur auf unsere materielle Absicherung verlassen, kann es sein, dass uns das auch mal trifft. Wenn dagegen deine Scheunen voll geistlicher Frucht sind, dann brauchst du dir über die Ewigkeit keine Sorgen zu machen. Dann bist du kein Narr. Wie sagt es der bekannte Missionar Jim Elliot, das kennt ihr sicher, das Zitat, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Sicherer Sehen im Reich Gottes ist durchaus nicht immer eine fröhliche Sache, es kann mit Tränen verbunden sein, aber das Gute dabei, das Ernten wird umso mehr Freude sein. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Gaben. Diese Gewissheit hatte Paulus. Und deshalb konnte er auch gewissermaßen als Resümee über sein Leben an Timotheus schreiben, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du uns so vorbildhaft vorausgegangen bist. Und du verlangst von uns nichts Unmögliches, Herr. Du verlangst von uns immer nur das, was in unserer jetzigen Situation mit unseren Möglichkeiten, mit unserer Reife, die wir haben im Glauben, möglich ist, Herr. Aber wir wollen nicht nur auf unsere Möglichkeiten schauen, wir wollen auf deine Möglichkeiten auch schauen, Herr, und deine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Ja, Herr, lass uns im Glauben wachsen, Herr, weil alles geschieht durch Glauben, Herr. Und daran mangelt es oft. Herr, dass wir doch einfach dir vertrauen und dem vertrauen, Herr, was du in uns hineingelegt hast. Deine Gerechtigkeit, deine Heiligkeit, dass wir in dir doch so reich gemacht sind. So hab Dank, Herr, für dein Wort. Amen.